Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Unter dem Hauptthema Im Zugzwang Babylons spricht Norbert Lied heute über die Chronologie Babylons. Doch vorher hören Sie noch zwei Chorlieder. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, den wir haben dürfen unter dem Thema Im Zugzwang Babylons, das ist das Generalthema und unten drunter die Chronologie Babylons. Ich bete nochmal. Herr Jesus, wir bitten dich, öffne uns die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Nimm alles Störende von uns weg, alles Belastende. Erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Herr Jesus, dass wir sehen die Wunder, die Linie in dem Wort, das du uns hinterlassen hast, das uns auch Zukunftsweisung gibt. Wir danken dir für die Umrahmung, für die Lieder, für das Gebet, für alles Gesagte und bitten dich jetzt nochmal um deinen Segen. Amen. Ja, die Chronologie Babylons, natürlich ein ganz, ganz anderes Thema, als wir es zum Beispiel letzte Woche behandelt haben. Man kann sagen, alle bedeutenden heilsgeschichtlichen Weltereignisse werden in der Bibel vorgeschattet. Kürzlich las ich noch dieser Tage, ein bekannter Rabbi, der ein Buch geschrieben hat, sagte, wer die Bibel nicht kennt, versteht die Tageszeitung nicht. Ist wirklich so. Man muss die Bibel kennen, um die Weltereignisse heute verstehen zu können. Und ein Freund von mir in Holland, mit dem ich in Kontakt stehe, ist ein messianisch gläubiger Jude, der sagte mir in einem Austauschgespräch, Norbert, die Ereignisse in Babylon, die damals dort geschehen sind, stehen als Modell für die Ereignisse der ganzen Welt in der letzten Zeit. Und ich denke tatsächlich, dass das so auch ist. Ganz besonders im Danielbuch. Daniel ist ja einer der größten Propheten überhaupt, von daher gesehen, der einen Überblick gibt bis in unsere Zeit hinein, bis zur Wiederkunft Jesu. Und im Danielbuch Kapitel 1 bis 5 wird ganz ausführlich das Thema Babylon behandelt. Und zwar, man kann sagen, von der Entstehung bis zum Untergang. Daniel, dieser große Prophet, hat die gesamte Zeit miterlebt, von Anfang bis Ende. Er war vielleicht 15, 16 Jahre alt, als er nach Babylon kam, von Israel, von Judäa aus verschleppt. Und er war, ich nehme mal an, um die 80 oder älter, 85 Jahre. Und da war er immer noch ein Beter, immer noch ein Prophet, als er den Untergang Babylons erlebt hat. Der Ablauf dieser Epochen, Daniel Kapitel 1 bis Kapitel 5, wie sie im Danielbuch beschrieben werden, sind insofern interessant, denn ich möchte sagen, sie stellen chronologisch eine Abfolge auf, die die Endzeit widerspiegelt. Und das möchte ich gerne versuchen, heute Morgen zu behandeln. Ich weiß, dass ich das eigentlich nur anreißen kann. Daniel Kapitel 1 bis 5, Sie werden das verstehen, Das ist eigentlich so viel, was da drin steckt, so voller Inhalt, dass man einiges einfach nur streifen kann. Aber in Daniel Kapitel 1 haben wir Babylon als Weltmacht, Daniel Kapitel 2, Babylon bis zur Wiederkunft Jesu, Daniel Kapitel 3, das antichristliche Babylon, Daniel Kapitel 4, das babylonische Tierreich, Daniel Kapitel 5, Babylons Untergang. Also wirklich eine interessante Chronologie direkt. Babylon als Weltmacht, Kapitel 1, in diesem Kapitel sehen wir eigentlich das Aufkommen Babylons, als es dann Judäa eingenommen hat, Jerusalem zum ersten Mal bekämpfte, da war das Babylon eben zur Weltmacht gelangt. Daniel Kapitel 1, Vers 1 beginnt ja mit dem Wort: Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Das war im Jahr 605. Da kamen die Babylonier zum ersten Mal und belagerten Jerusalem und sie nahmen dann die ersten Gefangenen mit, und unter diesen ersten Gefangenen gehörte dann zum Beispiel Daniel und seine bekannten drei Freunde. Dann gab es eine zweite Wegführung 597 vor Christus, dazu gehörte dann der große Prophet Hesekiel. Es kam zu einer dritten Wegführung und der schlussendlichen Zerstörung Jerusalems 586 vor Christus. Und dann gab es eigentlich noch eine vierte Wegführung, 582 vor Christus, wenn man es ganz genau nimmt, noch eine vierte, wo nochmal 745 Personen weggeführt worden sind. Das steht im letzten Kapitel vom Jeremia, Jeremia Kapitel 52, Vers 28 bis 30. Also, Babylon als Weltmacht, 605 vor Christus begann das. Und dann 539 vor Christus wurde Babylon durch die Perser erobert, eingenommen und dann dem Persischen Reich eingegliedert. Die Bibel weist aber nun deutlich darauf hin, dass es in der letzten Zeit zu einem neuen Babylon kommt. Und dessen Untergang wird ja in Offenbarung Kapitel 18 beschrieben, dieser babylonische Geist, diese babylonische Linie, dieser babylonische rote Faden zieht sich durch die ganze Bibel durch. Von 1. Mose 10, eigentlich von Anfang an schon 1. Mose 1, bis in die Offenbarung Kapitel 18. Und Babylon wird wahrscheinlich zum Sitz, zur Residenz oder zu einem wichtigen geografischen Operationspunkt des letzten antichristlichen Weltherrschers. Dieses letzte antichristliche Weltreich mag das UNO-Gebiet sein, im Westen besonders der Welt, sagen wir mal die EU, das ehemalige Römische Reich, zusammen mit den USA, könnte es sein. Ich denke, dass es viel größer ist, als wir meinen. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass Babylon eine wichtige geografische Rolle spielen wird für dieses letzte Reich. Ich habe hier einen Bericht, ich kann diesen nicht verifizieren. Ich muss ihn einfach so nehmen, wie er ist. Er ist von Ludwig Schneider, der Babylon besucht hat, besichtigt hat, auch die Trümmer der alten Stadt besichtigt hat und in der Juni-Ausgabe seiner Israel-Heute-Nachrichten hat er einen Bericht verfasst, ein Zeugnis seiner selbst, und da schreibt er, und wenn das so sein sollte, wie er schreibt, dann ist das hochbrisant und sehr, sehr interessant. Ich lese Ihnen das. Also nachdem er Babylon besucht hatte und dort mit Repräsentanten des Irak zusammengekommen war, da schreibt er: Dann forderte mich ein Regierungsbeamter auf, ihm zu folgen. In seinem Büro sagte er mir, dass Babylon einmal das Hauptquartier der Vereinten Nationen und der Sitz aller Weltreligionen sein wird. Was ich damals als orientalische Fantasterei abtat. Um ihn nicht zu verärgern, nickte ich höflich und nahm die 42-seitige Drucksache mit, in der dies in arabischer, englischer und russischer Sprache nachzulesen war. Nach meiner Rückkehr veröffentlichte ich dies in der Israel-Hilfe-Publikation Jesus in Israel. Damals legte ich die Babylon-Aussagen der Offenbarung des Johannes als Allegorie für Rom aus. Denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass damit das tatsächliche Babylon gemeint sein soll. Vom biblischen Gesichtspunkt aus wusste ich zwar, dass Babylon, weil es immer eine globale Rolle gespielt hatte, auch in Zukunft eine solche Rolle spielen wird. Babylon erhob sich laut Bibel gleich zu Anfang der Menschheitsgeschichte gegen Gott und wollte einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Gott zerstörte diesen Turm, Babylon geriet in Vergessenheit. Plötzlich aber war Babylon wieder da und wurde erneut zur Weltmacht, die sich unter der Herrschaft Nebukadnezars, Daniel 1, gegen das Volk Israel stellte, um zum Gegenspieler Jerusalems zu werden. Dann wurde Babylon eingenommen, er schreibt weiter. Dann tauchte Alexander der Große auf. Auch er wollte seine Welthauptstadt und das Zentrum aller Religionen in Babylon aufrichten. Alexander vereinte in seiner Person den politischen Alleinherrscher und machte sich zum Obergott über alle anderen Religionen, die er in ökumenischer Toleranz duldete. In Babylon. Nun macht Babylon erneut Schlagzeilen und sorgt für dramatische Umwälzungen in der Welt, denn der Irakkrieg hat das apokalyptische Babylon auf die politische Weltbühne geholt. Das zeigt, dass Babylon seit eh und je eine geheimnisvolle Anziehungskraft besitzt. Dazu kommt der zu Babylon gehörende Begriff Globalisierung ins Spiel. Babylon wird einmal alle politische, wirtschaftliche und religiöse Macht vereinen. So wie Babylon urplötzlich auftauchte, was durch den Irakkrieg eingeleitet wurde, um alle Völker gegen Gott und Israel trunken zu machen, genauso plötzlich verschwindet Babylon auch wieder, Offenbarung 18, sodass man, wenn Iraks und Irans Ölfelder brennen werden, Babylons Feuersbrunst von Weitem sehen kann, worüber dann die Erdölkonzerne trauern werden, hing doch ihr Reichtum von Babylon ab. Interessant, nicht wahr? Als ich das gelesen habe, war das natürlich für mich Feuer aufs Öl. Darum habe ich mir das dann auch abgeschrieben und jetzt hier zitiert. Hauptquartier der Vereinten Nationen, Zentrum aller Weltreligionen. Es lässt natürlich aufhorchen, weil genau das deutet ja das prophetische Wort an. Nehmen wir jetzt einfach mal Babylon buchstäblich. Babylon ist Babylon. Offenbarung 17, 15, und er sprach zu mir, die Wasser, Bild für die Nationen, ja? Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure, Babylon, sitzt, sind Völker und Scharen, Nationen und Sprachen. Nationen, die sich da sammeln und vereinigen, sagen wir mal, vereinte Nationen, Ökumene, die religiösen Nationen. Vers 18, Offenbarung 17. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, Babylon, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Sieht man jetzt noch nichts von. Aber es könnte so werden in Zukunft. Wir sehen, was da unten im Nahen Osten politisch und auch wirtschaftlich aufgebaut wird, ja? Was da geschieht. Offenbarung 18, 2 bis 3. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die eine Behausung der Dämonen geworden ist und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel, denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Also die wirtschaftliche Macht, die politische Weltmacht, die religiöse Weltmacht, alles scheint sich da zu konzentrieren. Und ich kann nur einmal mehr sagen, dass ich da nichts anderes sehen kann als das, was da steht, Babylon. Wobei das natürlich ein sehr großes Gebiet umfasst. Sicher nicht nur den heutigen Irak. Gehen wir einen Schritt weiter. Es gäbe noch sehr viel dazu zu sagen, aber wir müssen einen Schritt weiter gehen. Babylon, Daniel Kapitel 2, bis zur Wiederkunft Jesu. Ich denke, Daniel 2 ist eines der größten prophetischen Kapiteln überhaupt in der Bibel, neben der Offenbarung. In Daniel 2 hat ja der babylonische König Nebukadnezar eine Vision, einen Traum von einer großen Statue. Da heißt es unter anderem Daniel 2, 31 bis 35, lese ich mal zunächst. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Jetzt hören Sie bitte, es stand vor dir. Nicht irgendwo, es stand vor dir. Und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold, bitte beachten Sie, miteinander zermalmt, nicht nacheinander. Miteinander zermalmt. Interessant, nicht wahr? Eigentlich sind diese Weltreiche ja nacheinander aufgekommen und dann untergegangen. Und sie wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, ja, vom Winde verweht, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, der wurde zu einem großen Berg, der erfüllte die ganze Erde. Dann noch Vers 44 vielleicht, ja, 45. Aber in den Tagen jener Könige, Mehrzahl, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Das Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Als welchem Volk? Zur Zukunft. Als dem Volk Israel. Ja, Vers 45 noch. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschen losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Jetzt wird also aufgeführt, wie es dazu kommt, dass dieses Bild, Nationenbild, zertrümmert wird und dann das Volk, das jüdische Volk, zum Herrscher der Welt wird, eben durch diesen Stein, der zum Berg wird. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Sieben Dinge werden hier symbolisch erwähnt und uns vor Augen gestellt. Sieben Dinge. Gold, Silber, Erz und Eisen, Ton, ein Stein und ein Berg. Genau sieben Dinge. Das Haupt aus Gold bedeutet Babylon. Es wird ja nachher alles im Danielbuch auch selber dargelegt und ausgelegt. Die Brust und Arme dieser Statue aus Silber symbolisieren das Medo-Persische Reich. Der Kyros und Darius. Bauch und Lenden aus Erz deuten auf Griechenland. Die Oberschenkel aus Eisen deuten auf Rom. Achten Sie mal auf die Reihenfolge. Zuerst Babylon. Die Reihenfolge. Zuerst Babylon. Es beginnt am Haupt. Dann Persien. Dann Griechenland. Und dann Rom. Das ist die Reihenfolge. Dann die Füße aus Eisen und Ton sind ein Hinweis auf das letzte Stadium der irdischen Weltreiche, dieser Statue kurz vor der Wiederkunft Jesu. Es ist also gekennzeichnet von Vermischung. Ganz am Schluss der Weltreiche, der Nationenbilder oder des Nationenbilds, am Ende unserer Weltgeschichte vor der Wiederkunft Jesu, wird es also zu einer letzten Vermischung kommen der Völker. Vielleicht arabische Welt mit den Israelis auf einmal, Dinge, die unmöglich sind, werden auf einmal möglich durch einen antichristlichen Weltherrscher. Oder auch die Vermischung dann eben eines Friedens der europäischen Welt, der USA, der UNO, die etwas aufstellen, was gewaltig sein wird. Vermischung. Dann der Stein ohne Menschenhände. Ja, wer ist das? Das wissen wir alle, nicht wahr? Der Eckstein. Der Stein ohne Menschenhände. Warum ohne Menschenhände? Zeigt uns die Göttlichkeit Jesu Christi. Er hat keinen menschlichen Ursprung, Jesus, ohne Menschenhände. Deutet natürlich auf den Herrn und auf seine Wiederkunft, er kommt vom Himmel zurück, ohne dass Menschen etwas daran ändern könnten oder etwas dazuführen könnten oder zufügen könnten oder das irgendwie beeinflussen könnten. Es ist ein total göttliches Geschehen. Und dann siebtens der Berg, der sich ja aus diesem Stein entwickelt. Also dieser Stein wird dann zu einem Berg und der wird die ganze Welt erfüllen, wird also riesig werden, symbolisiert das zukünftige weltweite messianische Königreich Jesu Christi. Nun, was diese Statue angeht, es gibt da so viel drüber zu sagen, also es ist ja wirklich ein so vollgepacktes Kapitel, Daniel Kapitel 2, hat auch 49 Verse. Aber ich habe mir gedacht, was diese Statue betrifft, sollten wir uns vielleicht nur mal drei Einzelheiten herausgreifen, die wir eben nicht übersehen dürfen, die ganz, ganz wichtig sind, glaube ich auch, im Blick auf die Ereignisse heute und überhaupt im Blick auf die Prophetie. Das Erste, das sind drei Dinge. Das Erste, das Traumbild der ganzen Statue, ich habe es bereits angedeutet, sah Nebukadnezar, ausdrücklich wird es gesagt, vor sich stehen. Nicht irgendwo in dieser Welt. Er hätte ja auch träumen können, was weiß ich, irgendwo sah ich eine Statue. Oder im Himmel sah ich eine Statue. Oder sonst. Es heißt, er sah diese Statue vor sich stehen, Vers 31. Und Daniel weist ihn sogar darauf hin und sagt, und es stand vor dir. Sein Anblick war furchterregend. Also Babylon selbst, das scheint mir damit angedeutet zu werden, Babylon selbst scheint eine zentrale Rolle in der endzeitlichen Entwicklung der Völker des letzten Nationenbildes zu stehen. Das Bild stand vor dir. Also die vier Reiche haben mit Babylon zu tun. Dieses ganze endzeitliche Bild befand sich auf babylonischem Boden. Später baut sich ja dann auch wahrscheinlich, ich denke, so kann man das sehen, als Abbild davon, der Nebukadnezar tatsächlich ein Standbild und richtet dieses in Dura in der babylonischen Gebiet auf. Ja? Kommen nachher noch darauf. Zweitens, was wir beachten müssen, es geht in dieselbe Richtung, die Statue wurde ja von dem Stein an dessen Füße getroffen, nicht am Kopf, nicht an der Brust, nicht an den Lenden, wo man am stärksten ist, sondern an den Füßen. Die waren aus Eisen und Ton. Und dann wurde das ganze Bild miteinander vernichtet. Diese Füße standen auf babylonischem Boden. Und da drängt sich die Frage auf, wird am Ende ein Reich da sein, das sich auf babylonischem Territorium befindet? Ein Weltreich, das durchaus europäisch sein kann, vielleicht eine vielleicht eine Weltstatue, eine USA-Europa-Reich-UNO-Statue. Ja? Das unter einer letzten Führungspersönlichkeit, Offenbarung Kapitel 13, die ersten Verse, der antichristliche Weltdiktator im Nahen Osten ein wichtiges Wirkungsfeld haben wird. Wir haben gelesen, Vers 34, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf. Drittens, was sehr wichtig ist zu beachten, ein bisschen ausführlicher, Vers 44 haben wir gelesen, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen. Also bitte, was ich mir hier fett rausgedruckt habe, ist, aber in den Tagen jener Könige und alle jene Königreiche zermalmen. Oder in Vers 35 haben wir gelesen, da wurde dieses Bild, dieses endzeitliche Bild, diese endzeitliche Nationenstatue wurde miteinander zermalmt, heißt es da deutlich. Miteinander zermalmt, nicht nacheinander. Also, das gibt mir einfach alles zu denken. Ist doch interessant, dass diese Königreiche miteinander erwähnt werden. so als würden sie miteinander bestehen, um dann miteinander zerstört werden zu können, wenn der Herr Jesus zurückkommt, in dem Moment. Es wird also die ganze Statue mit einem Schlag zerstört. Das heißt, diese vier Weltreiche, die in einem letzten Weltreich aufgehen, werden vernichtet in einem Moment, wo sie miteinander bestehen. Und das scheint sich heute anzubahnen. Ich möchte mal sagen, so seit der Aufklärungszeit, 18. Jahrhundert, frühes 18. Jahrhundert, dann ganz besonders auch mit der Rückführung der Juden, frühes 19. Jahrhundert. Jedenfalls sehen wir, dass auch in dem letzten antichristlichen Weltreich der Offenbarung die Teile, die Daniel sah, in ihm immer noch integriert sind. Ja, also will diese Statue, die Daniel sieht, nicht nur etwas sagen, also jetzt gibt es mal das babylonische Reich und dann geht das unter und dann gibt es das persische und dann das griechische und das römische. Auf einmal erscheint das in Offenbarung Kapitel 13 wieder in dieser selben Charakteristik. Also so, dass in dem letzten antichristlichen Tierreich alles beinhaltet ist. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und jetzt kommt es. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären. Das kann man alles vergleichen mit Daniel Kapitel 7, dann hat man den Schlüssel, die Lösung, was das bedeutet. Und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Also, grob gesagt, um das festzuhalten, das letzte Tierreich hat 7 Köpfe. Das ist meines Erachtens das Potenzial aller ehemaligen Weltreiche. Bei Ägypten angefangen. Ägypten, Assyrien, dann Babylon, Persien, Griechenland, Rom und am Schluss das letzte nochmal, das letzte Weltreich. Das Potenzial aller Weltreiche wird das letzte Weltreich haben. Die 10 Hörner, 10 Hörner, 10, Sie wissen, 10 bedeutet immer weltweit, 10 Gebote, 10 Jungfrauen, ja, symbolisieren die weltweite Gemeinde Jesu oder das Israel oder die Situation, die geistliche Situation am Ende der Zeit weltweit. 10 Hörner, Hörner bedeutet immer Macht, ist die Vollzahl der Weltmacht. Also dieses letzte Tier hat die Vollzahl der Weltmacht, sozusagen. Und es trägt etwas von einem Panther in sich, das ist genau das, was der Nebukadnezar gesehen hat, von einem Bären und einem Löwen. Es ist also ein Mischwesen, man kann das gar nicht beschreiben. Ne? Es ist kein eindeutiger Löwe, es ist kein eindeutiger Bär, kein eindeutiger Panther, es ist einfach ein Tier, das ist vermischt, total vermischt. Interessant ist aber die umgekehrte Reihenfolge, weiß ich, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, der Tiere bzw. Reiche als im Danielbuch. Das Tier hier, das aus dem Meer kommt, Offenbarung Kapitel 13, trägt zunächst eine Panthergestalt, Griechenland, danach die eines Bären, Persien und zuletzt die eines Adlers, Babylon. Interessant, ja? Im Danielbuch ist genau umgekehrt. Da kommt zuerst der Adler. Und dann der Bär. Zuerst Babylon, dann Persien und dann der Panther, Griechenland. Am Ende der Zeit, genau umgekehrt, es hört mit Babylon auf. Offenbarung Kapitel 13. Hat das Sinn und Zweck? Der Panther bedeutet, nach Daniel Kapitel 7, da wird das alles ausgelegt von der Bibel selbst. Der Panther bedeutet das damalige griechische Weltreich unter Alexander dem Großen. Babylon war bekannt durch seine Schnelligkeit, hat in 0,nix die ganze Welt erobert. Aber in dem weiteren Verlauf, das griechische Reich ist berühmt geworden durch die hellenistische Kultur. Das ganze römische Reich nachher war eigentlich der Trend, die Kultur, die Bauten, die Stilrichtung. Das war hellenistisch. Auch brachte Griechenland, es brachte die großen Philosophen, die Philosophie hervor. Auch die schlimmen endzeitlichen Sünden wie Homosexualität, Pädophilie, in dieser Zeitepoche ganz besonders vorhanden. Eine einheitliche Weltsprache brachte Griechenland. Überall sprach man diese Sprache, im ganzen Römischen Reich damals. Außerdem legten die griechischen Philosophen unter anderem die Grundlage, man höre und staune, für die Demokratie. Es heißt, In der Enzyklopädie: als erste Verwirklichung der Demokratie in der Geschichte wird die antike attische Demokratie angesehen, die den Bürgern der Stadt Athen die Mitbestimmung gab in der Regierung. Beamte wurden per Los bestimmt oder gewählt. Heute ist unsere westliche Welt wieder von dieser Philosophie, von dieser Demokratie und von dieser einen Weltsprache und diesem ökumenischen Denken sehr geprägt. Seit der Aufklärungszeit übrigens. Alle Völker, besonders die westlichen, haben dieses System oder diesen Charakter in sich. Ich möchte jetzt einfach mal etwas sagen, vielleicht ist das Spekulation, ich weiß es nicht, aber Spekulation halt wach. Wenn das nicht so ist, dann müssen wir einfach abhaken. Aber so gedanklich. Ich meine, das ist uns klar, die USA, nicht, dass ich jetzt die USA als das letzte Tierreich da sehen würde, die USA in Verbindung, aber mit Europa, man kann ja die USA auch von Europa eigentlich gar nicht trennen, auch historisch nicht. Aber es war ausgerechnet in der Aufklärungszeit, der Philosophie, vor über 200 Jahren, dass auf einmal die USA, die amerikanische Gesellschaft, aus dem Nichts, aus dem Meer aufstieg. Und auf einmal war sie da, oder? Vor 200 Jahren. Tatsächlich kommt von den USA, die haben also unser Weltbild dann geprägt seit 200 Jahren. Mode, Musik, Stück weit Kultur, Trend, ja, Sprache. Ich weiß noch die Jahre, was weiß ich, wenn es ein T-Shirt war. Ne? Jeder in Europa hatte ein T-Shirt. Und diese Cappies da, die wir da so schön haben, die so vorne so gebogen sind. So, ne? Das ist Trend aus Amerika. Oh, da müssen wir alle haben. Aber auch das Schlimme natürlich, das Nachteilige. Das ist ganz interessant. Ich lese Ihnen mal was vor. Kant, der große Philosoph. Also man sagt, jeder Philosoph muss Kant gelesen haben und Kant studiert haben, sonst ist er kein Philosoph. Kant ist einer der Größten. Kant legte in seiner Schrift zum ewigen Frieden einen Weltfrieden dar, eine zukünftige Globalisierung im Sinne eines Friedensbundes der Völker, in dem ein mächtiges und aufgeklärtes Volk sich zu einer Republik heranbildet und allmählich alle Kriege auf immer zu endigen sucht. Interessant, ja? Ausgerechnet in der Zeit Kants wird die USA geboren. 1789, Kant war damals 65 Jahre alt, kam es zur Verfassung eines festen Staatenbundes in Amerika. Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg sahen viele europäische Aufklärer ein Zeichen für die Verwirklichung aufklärerischer Gedanken. Griechenland. Die USA ist ja praktisch, manche sagen es so, die USA ist ein verlagertes Europa. Ne? Man kann das von Europa nicht trennen, das wird, auch wenn die sich mal nicht verstehen, aber das gehört doch irgendwie zusammen, das sieht man auch im Golfkrieg, auch immer wieder England, Amerika, auch die Deutschen finden sich wieder mit den Amerikanern. Ja? In diese Richtung passt auch der Bär, der ja in der Vision von Daniel übrigens auf einer Seite hinkte, also er war auf einer Seite stärker als auf der anderen, in der Geschichte war das Medo-Persische Reich, ja? Das eine Reich war ein bisschen schwächer als das andere. Es waren also der Bär, was waren eigentlich zwei Reiche, das Medo-Persische Reich. Zuerst waren die Meder stärker, aber später wurde das Persische Reich immer mächtiger, immer stärker unter Kyros. Und darum die eine starke Seite, das Persische Reich, und die andere etwas schwächere Seite. Es gehört aber zu demselben Bär zu. Das war die medische Seite. Ja, und der Bär, was wollte der Kyros, das Persische Reich damals, was wollte der? Dass hier in der Endzeit alles wiederkommt. Der wollte, das war sein Hauptanliegen, das ist seine Charakteristik in der Bibel, der brachte den Völkern Friede, Freiheit, Eierkuchen, nein. Friede, Freiheit und Eigenständigkeit zurück. Das war Persien. Wobei sich der Perserkönig Kyros eindeutig auf Gott berief. Uiuiui. Und sich als Werkzeug Gottes sah. Lesen Sie mal Esra, Kapitel 1. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Feldzug der Demokratie dann die Nationen vollends erreicht, das Anliegen Amerikas und der westlichen Welt, der UNO, war und ist es, den Völkern Freiheit, Eigenständigkeit und Frieden zurückzugeben. Amerika zum Beispiel finanzierte damals zum größten Teil den Wiederaufbau Europas, nicht nur Deutschlands, sondern Europas. Und dann gibt es diese bekannte Truman-Doktrin von dem damaligen Präsidenten. Das beinhaltete die Zusage für die Unabhängigkeit jeden Landes. Und das Ganze geschah auf der Grundlage christlichen Denkens und Handelns. Amerikaner sind ja davon überzeugt, wir handeln im Auftrag Gottes, ne? Der Bär, der auf einer Seite stark war und auf der anderen Seite schwach, also ich möchte mal sagen, das ist so wie Amerika und Europa, oder? Vielleicht ist das ein Hirngespinst, also ich weiß nicht, aber so bildlich mal gesprochen. Also da haben wir diese starke amerikanische Seite und diese eher schwache europäische Seite. Und doch gehört das zusammen. Ja, das ist eine weitere Charakteristik, die wieder groß geworden ist. Also wir sehen in unserer westlichen Welt, in diesem westlichen Gedankengut und in den letzten Jahrzehnten, besonders dieses Griechische wieder, wie es da ist, und auch dieses Persische. Und dann der Löwe, der dann zum Schluss genannt wird. Der Löwe, zunächst Babylon, zeichnet sich durch seinen Eroberungswillen aus. Das war die babylonische Weltmacht. Dieser Löwe wird in Daniel 7,4 mit Adlerflügeln bezeichnet. Mit Adlerflügeln, ja. Lachen Sie mich aus, aber die Stärke der Alliierten unter amerikanischer Führung war und ist ja die Luftwaffe. Oder? Damit haben sie den Krieg gewonnen. Mit dieser Stärke aus der Luft haben sie auch den Irak beim Ersten und Zweiten Golfkrieg besetzt und befinden sich heute auf babylonischem Territorium. Schluss. Heute realisiert sich also in diesem Gebiet die Eroberung, die Freiheit und die Eigenständigkeit und Demokratie, der ganze Einfluss der Tiere bzw. Weltreiche, die es schon einmal gab. Miteinander heute. Miteinander. Unser Weltbild ist heute charakterisiert durch dieses Griechische, durch dieses Persische und auch durch dieses Babylonische. Auch religionsmäßig gesehen, Ökumene, das Babylon, ja, ersten Weltreligionen, die sich da vereinen, haben wir heute alles wieder da. Es heißt hier, ich habe hier etwas gelesen, der Irak ist laut Verfassungstext vom 28. Juni 2004 eine multiethnische und multireligiöse parlamentarische Republik. Jetzt schon faktisch, auf dem Papier. Ist noch schwer, das ein bisschen umzusetzen, aber das könnte auch mal gelingen. Die sich zur Demokratie, zum Pluralismus und zum Föderalismus bekennt. Im Text verankert sind die Menschen-, Freiheits- und Bürgerrechte, das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit, sowie die Rechte ethnischer und religiöser Minderheiten. Die Gleichberechtigung der Frau ist explizit in der Verfassung garantiert. So müssen mindestens 25% der Abgeordneten des Repräsentantenrates weiblichen Geschlecht sein. Im Irak. Also ich sage mal so, in diesem europa-amerikanischen Gebilde, auf der einen Seite stark und auf der anderen Seite etwas schwächer, finden wir heute das Griechisch-Persische und Babylonische widerspiegelt. In babylonischem Gebiet, auf babylonischem Territorium. Was wird da aufgebaut? Die Frage ist natürlich, was sich aus den derzeitigen Ereignissen jetzt im gesamten Nahen Osten langfristig entwickelt. Was wird sich da entwickeln? Ja, jetzt gehen wir einfach mal zu Daniel Kapitel 3. Nehmen wir es mal so, ja, die Chronologie. Daniel Kapitel 3, da wird uns prophetisch das letzte antichristliche Weltreich vorgeschattet. Es geht dabei um ein Standbild, das Nebukadnezar jetzt aufrichtet. In Kapitel 2 hat er davon geträumt, in Kapitel 3 setzt er das selber um und er sieht sich da drin. Und dieses Standbild mussten alle anbeten. Das ist übrigens interessant, so wie sich die vier Weltreiche, diese vier Weltreiche aus Daniel 2 und Daniel 7 finden sich in der Verknüpfung zur Offenbarung 13 wieder. Und genauso das Standbild. Das Standbild aus Daniel Kapitel 3 findet sich auch in der Offenbarung wieder. Eigentlich. Wir können ja mal beides lesen. Daniel 3,1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Ja, 6,6. Auch schon interessant. Das stellte in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Dann Vers 4 bis 6. Da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Ganze Welt jetzt. Babylonischen Reiches. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Laufen, Harfen, Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufstellen lassen. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Standbild. Ja? Offenbarung 13, 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar reden und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Da haben wir es wieder. Wir können auch jetzt der Zeit halber Daniel 3 da nicht so ganz durchnehmen, aber ich sage Ihnen mal so stichpunktartig, was da alles drin ist. Sie wissen das wahrscheinlich auch. Als Nebukadnezar das Bild aufrichtete, begann man sofort, die Juden zu verklagen. Nebukadnezar, da sind hier die Juden, die beten dein Bild nicht an. Was? Der Mann wird hochrot. Wie soll man hier hinkommen? Und so, Druck ausgeübt. Die drei Freunde Daniels weigern sich, das Bild anzubeten, weil sie allein ihrem Gott verpflichtet sind. Dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Daraufhin werden sie in den Feuerofen geworfen, der 7-mal heißer brannte als gewöhnlich. Also ich meine, Feuer ist ja an und für sich schon schlimm, ne? Aber 7-mal mehr? Aber diese drei Freunde Daniels werden mitten im Feuerofen wunderbar bewahrt durch eine vierte Person. Das müssen wir lesen. Daniel 3, 25. Der Nebukadnezar schaut da durch so ein Kuckloch in den Feuerofen rein und da sagt er: Siehe, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Vers 27. Daraufhin versammelten die Satrapenvorsteher, Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Gebunden wurden die in den Feuerofen geworfen und mitten im Feuerofen gehen sie frei umher und eine vierte Person ist dabei. Und nachher werden sie aus dem Feuerofen rausgeholt und ist nichts passiert. Ach Gott, der Herr über alle Elemente. Ist das nicht schön zu wissen? Nehmen wir das mal persönlich mit. Gott, der Herr über alle Elemente, über unser Wesen, über alles, was ist und geschieht. Nichts entgeht ihm. Der Gott der Wunder, herrlich. Unser Herr Jesus Christus, der aus den Toten auferstanden ist, der lebt, heute für dich sorgt. Also ist klar, die drei Freunde Daniels sind natürlich ein Hinweis, prophetisch, auf den jüdischen Überrest in der großen Trübsal. Die große Trübsal, ihr Lieben, Jesus hat es ja gesagt, es wird eine Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, von Anfang der Welt bis zum Ende. Das heißt, die große Trübsal wird 7-mal schlimmer sein als jede andere Trübsal. Können Sie sich das vorstellen? 7-mal schlimmer als der Holocaust? 7-mal schlimmer als das nationalsozialistische Reich? 7-mal schlimmer als der Zweite Weltkrieg? Die große Trübsal, 7-mal heißer. Und die Juden, der Überrest der Juden, die müssen in den Feuerofen rein. Das heißt, die Gemeinde wird nach meiner Erkenntnis vorher entrückt. Aber der jüdische Überrest, der muss in diese Trübsal rein, in den Feuerofen. Die müssen durch. Aber werden bewahrt. Sie werden bewahrt, bis Jesus wiederkommt. Durch wen? Durch den Messias, richtig. Jesaja 43, 2. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Denken wir doch jetzt auch mal an Israel. Damit ist ja Israel gemeint. Auch die jetzige Situation, die kommenden Situationen. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Herrlich. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Auch persönlich, wenn sie das für sich nehmen. Sie müssen durch das Wasser manchmal, ne? Oder durchs Feuer. Nicht so, dass der Herr sagt, ja, wenn da das Feuer kommt, dann puste ich das weg. Ja? Oder wenn das Wasser kommt, dann leite ich das um, dass es dich nicht berührt. Das macht er nicht. Er holt uns nicht immer aus den Problemen raus. Aber er ist bei uns. Das ist die Erleichterung. Er ist bei uns. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, du musst da durch, ja? Sie werden dich nicht überfluten. Die gehen dir vielleicht bis zum Hals. Aber lass den Kopf nicht sinken. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Nicht versenkt werden. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und wenn ich schon wanderte durchs Todestal, was heißt das? Wandern. Wandern heißt, dass ich nicht drin bleibe, oder? Wenn ich schon wanderte durchs Todestal. Es geht für einen Christen durch dieses Todestal durch, aber dein Stecken und Stab, die trösten mich, du bist bei mir. Ja? Wenn ich schon wanderte durchs Todestal, wenn ich durch den Tod durchmisse, du bist doch da. Glauben Sie mir. Bei jedem wiedergeborenen Christ ist der Herr Jesus Christus, wenn er stirbt. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das gilt auch im Tod. Also Gott wird sich den Überrest bewahren. Das sagt Paulus auch in Römer 11, Vers 4, dass Gott einen Überrest in der letzten Zeit haben wird. Denken wir auch nur an die 144.000 Versiegelten. Die werden ja extra erst versiegelt, bevor sie durch die Trübsal müssen. Und die werden dann bewahrt durch die Trübsal hindurch. Okay, das so angerissen, dann Kapitel 4, um in dieser Chronik weiterzumachen. Alles betrifft Babylon, immer wieder Babylon. auch diese Endzeitstatue. Und dann Kapitel 4, das Tierreich. In Daniel 4 sehen wir, wie der babylonische König Nebukadnezar sich auf einmal erhebt in seinem grenzenlosen Hochmut. Und dann wird er dem Tier gleich, er degeneriert zum Tier und das 7 Jahre lang. Ist doch auch interessant, oder nicht? Ausgerechnet 7 Jahre. Daniel 4, ich lese nicht alles hier, noch Vers 29, 30. Und man wird dich von den Menschen verstoßen, also den Nebukadnezar, und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern, wie die Ochsen. Und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Liebe Geschwister, alle Bemühungen der Weltpolitik, der EU, UNO, USA, der westlichen Welt, des kommenden römischen Weltreiches, der Ökumene, alle politischen Bemühungen enden schlussendlich oder münden schlussendlich im Tierreich. Das glauben Sie mir, ja? Alles, was heute geschieht, technologisch, wissenschaftlich, Friedensbemühungen, alles politische, religiöse Bemühungen, alles, alles endet zum Schluss da. Tierreich. Offenbarung. Apokalypse. Also, in dieser Geschichte des Nebukadnezar wird das vorausgeschattet, wo unsere Welt enden wird. Die Gottlosigkeit unserer Gesellschaft mündet in die letzten 7 Jahre Bestialität. Darum heißt es ja immer wieder in der Offenbarung, das Tier, die Tiere. Ich sah 4 Tiere aufsteigen und das Tier hat Macht darüber. Und ich sah ein anderes Tier, ja, der Antichrist, der antichristliche Weltdiktator. Das sind diese Tiere, weil die Welt ist zum Tier geworden. Wie sind wir denn heute? Wie benehmen wir uns denn heute? Ja? Christopher Streetdale in Berlin war gestern, hörte ich am Radio. Ne? Ja, Entschuldigung, aber wie die Tiere. Die Abtreibung jetzt, Amnesty International, die Abtreibung soll jetzt zum Menschenrecht werden. Wir sind ja schlimmer als die Tiere. Amnesty International. Abtreibung soll zum Menschenrecht werden. Also, verkorkste Gesellschaft. Ja? Das ist nämlich genauso. Sie kennen ja diesen bekannten Spruch, der kommt ja nicht von mir, man kann das immer wieder lesen. Ich weiß gar nicht, von wem der ursprünglich ist. Humanität, das ist ja unsere Welt, humanistisch. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Also das heißt, Menschlichkeit ohne Göttlichkeit wird zur Tierhaftigkeit. Da endet unsere Gesellschaft. Und die berechtigte Frage ist, ob sich das letzte antichristliche Weltreich in dem ehemaligen babylonischen Gebiet etabliert. Wenn wir beobachten, was dort heute aufgebaut wird und welche wirtschaftliche Kraft von da ausgeht, was dort politisch geschieht, könnte man zu dieser Meinung gelangen. Und es kann da auch zu einer letzten Vermischung kommen der Völker. Dann zum Schluss, jetzt reiße ich das nur noch an, die Zeit ist um, Daniel Kapitel 5. Sehen Sie, die Chronologie geht auf. Von Daniel Kapitel 1, ganz interessant, das ist wie ein Faden. Ne? Steigert sich Daniel 1, babylonische Reich beginnt sich zu etablieren. Kapitel 2, diese Endzeitstatue, Weltreich. Kapitel 3, antichristliches Reich. Kapitel 4, Tierreich, auch antichristliches Reich. Kapitel 5, Untergang Babylons. In hochmütiger Vermessenheit vergreift sich der letzte babylonische König, das war damals Belsatzar. Woran vergreift er sich, bevor er untergeht? An die jüdischen Tempelgefäße. Er greift den Tempel an, er greift das Herz des Judentums an. Und er sagt Gott so, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Jetzt gehst du unter, jetzt greife ich dich an. Er feiert die letzte Party seines Lebens. Die Welt, so sagt es uns die Bibel in Sacharja, zum Beispiel in den Propheten oder in der Offenbarung natürlich, die Welt wird sich ein letztes Mal, wenn der letzte Herrscher, der letzte Weltherrscher da sein wird, gegen Israel vergreifen, gegen Jerusalem vergreifen und gegen einen dann vielleicht wieder existierenden Tempel. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Und die Anfänge, will ich mal sagen, die sind ja heute schon da, ist ja gar nicht mehr schwer. Unsere Welt ist ja so beeinflusst, ich meine, ich bin sehr dankbar dafür, dass es auch andere Kommentare gibt in unseren Zeitschriften und auch zum Teil in den Nachrichten, aber was immer wieder zu lesen ist und die Bilder, die da anzugucken sind, auch jetzt im Libanon, ich meine, das ist ja grausam und das ist ja schlimm, jeder Tote ist ein Toter zu viel, das wissen wir. Zum Beispiel das internationale Rote Kreuz verurteilt Israel und ermahnt Israel, humanitär zu sein und sich zurückzuziehen und so weiter. Mit keinem Wort wird die Hisbollah erwähnt. Oder der Iran, die ganze Hezbollah ja gegründet haben, 1985, glaube ich, ja? Und aufgebaut und mit Waffen über Syrien beliefert, das ist egal. Wenn da jetzt schon jahrelang, seitdem sich Israel aus dem Libanon zurückgezogen hat, jahrelang die Raketen fliegen auf den Norden Israels und immer weiter rein. Aber wenn Israel was tut, schreit die ganze Welt. Daniel 5,3, da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus. Sehen Sie diesen Spott mit Israel? Diesen vermessenen Spott mit Israel. Der König trank daraus samt seinen Gewaltigen, das waren alle, die da versammelt waren, seine Frauen und seine Nebenfrauen. Und dann, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Die Tage Babylons waren gezählt, sie waren zum Ende gekommen. Babylon war in Gottes Hand gewogen und für zu leicht befunden worden. Der letzte Vers von Daniel 5, in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Wie rühmt sich unsere Welt heute, die Errungenschaften und der Technik und alles, die westliche Welt, die Vereinten Nationen unter Federführung der USA etablieren sich im Gebiet Babylon und werden vielleicht irgendwann zum Babylon werden. Das alles in sich integriert. Aber enden wird unsere Geschichte anders. Anders als die Menschen denken. Die Menschen wollen wieder einen Turm aufrichten, der bis zum Himmel reicht, sich einen Namen machen. Ein Turm, der nicht vernichtet werden kann. Aber Gott sagt uns, wie das Ganze enden wird. Der Stein ohne Hände kommt. Der Jesus Christus ohne menschlichen Ursprung, göttlichen Ursprung. Zwar Mensch geworden, ja, aber göttlichen Ursprung. Und sein Stein oder er als Stein wird zum Berg, der die ganze Welt erfüllt. O Herr, komm bald. Komme bald. Ich schließe mit Daniel 7, 13, 14. Da steht das mit anderen Worten. Gerade in Bezug der Tierreiche, dieser Tierreiche, die da erwähnt werden, behandelt werden in Daniel 7. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Sagt Jesus von sich ja auch in Apostelgeschichte 1 oder Matthäus am Schluss, Kapitel 24 am Schluss. Es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wohl dem Menschen, der zu diesem Herrn gehört und nicht mehr zu dieser Welt. Wie ist das bei Ihnen? Amen.
Unter dem Hauptthema im Zugzwang Babylons sprach Norbert Lied heute über die Chronologie Babylons. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie herzlich bitten, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!